palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, kurz vor dem Halbfinale melden wir uns mal wieder. Es ist die letzte Folge Serie Amore, bevor Marius und ich uns das erste Mal persönlich über den Weg laufen. Ich will jetzt natürlich nichts jinxen, aber gegen Ende der Woche kommt Herr Soike nach München, den weiten Weg aus dem Norden runter nach Norditalien, um mit mir ein, zwei Kaltgetränke zu sich zu nehmen. Und ja, da wollten wir euch einfach mal dran teilhaben lassen. Inwiefern wir euch dann an dem, was am kommenden Wochenende passiert, noch teilhaben lassen, das schauen wir dann mal. Aber ich bin voller Vorfreude und schalte heute sozusagen einmal noch, nee, unbekannterweise ist natürlich nicht richtig, aber sozusagen im alten Modus schalte ich noch einmal hoch nach Hamburg. Moin, Marius.
Moin, moin. Und ja, ich bin schon ganz nervös. Das mit dem Jinxen wollte ich eigentlich auch sagen, aber ja, wehe ist passiert, aber nein, wir sind optimistisch. Ja,
fahr halt zwischendurch nicht nach Budapest oder nach Wembley.
Na gut, ausnahmsweise.
Ausnahmsweise. Da wird der ICE schon seinen Weg finden nach München.
Ich glaube auch.
Ja, wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten. Wir haben uns eine Weile nicht mehr gehört. Es ist heute auch eine Folge, in der ihr uns zwei recht kurz hören werdet. Dafür werdet ihr später noch ein ausführliches Interview hören mit einer Frau, die in der italienischen Nationalmannschaft die Nummer 1 auf dem Rücken hat und das Tor hütet. Ihr könnt euch freuen auf ein Gespräch mit Laura Giuliani, die zuletzt lange bei Juventus zwischen den Pfosten stand und jetzt sich eine neue Herausforderung gesucht hat. Also, da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Dazu dann später mehr. Marius und ich wollen jetzt erstmal das Verpasste so ein bisschen aufholen. Das Österreich-Spiel, das haben wir auch gar nicht besprochen. Ich glaube, das ist jetzt aber auch schon zu weit weg. Ich fand den Vergleich, ich weiß nicht, wer den bei Twitter gemacht hat, schrieb jemand, das Österreich-Spiel könnte so ein bisschen das sein, was für Deutschland das Algerien-Spiel bei der WM war. Da war es relativ zäh. Die Squadra hat es überstanden und dann kam jetzt der, doch wie ich finde, ohne das komplett aufmerksam verfolgt zu haben, muss ich auch ehrlich eingestehen, also die großen taktischen Analysen werdet ihr hier und heute von mir nicht bekommen, aber doch schon überzeugendes Spiel gegen Belgien. Und jetzt steht Mancinis Truppe, finde ich, verdient unter den letzten vier bei der Europameisterschaft. Marius, wie siehst du's?
Total. Also den Algerien-Vergleich erstmal, das habe ich auch gelesen. Da muss ich natürlich die Frage stellen, ist Federico Chiesa Italiens Schürrle?
Gott, krieg ich Gänsehaut.
Ja, aber voll verdient. Also ich meine, das Belgien, das ist ja dieser Härtetest, den alle irgendwie nach der grandiosen Vorrunde dann irgendwie heraufbeschworen haben. Und Belgien hat ja auch, gut, die haben auch mal wieder nicht bei diesem Turnier das geleistet, was man sich vielleicht von ihnen erhofft seit 7, 8 Jahren, aber durchaus gut nach vorne gespielt, auf jeden Fall auch die alten Männer hinten kräftig unter Druck gesetzt. Also Lukaku hätte dann sicherlich noch die ein oder andere Chance mehr gehabt, nur der Oberschenkel von ja dem traurigen Helden Leonardo Spinazzola hat den Ausgleich da verhindert gehabt.
Und Donnarumma das ein oder andere Mal. Genau. Aber man muss auch sagen, in den Szenen bisschen konteranfällig gewesen auch, was ich gesehen habe da, die Squadra.
Das stimmt. Ich glaube halt, dass das jetzt gegen, wobei ich jetzt von Spanien ehrlich gesagt nicht so viel gesehen habe, das ist dann ja am Dienstagabend der Halbfinalgegner, dass das, also Spanien ist ja jetzt nicht eine klassische Kontermannschaft, so, ne?
Ja, das stimmt auch wieder.
Also Morata und Gerard Moreno sind dann jetzt auch nicht die, weiß nicht, die super antrittsstarken Konterleute.
Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Kann ich nämlich auch schwer einschätzen, die Spanier irgendwie. Die habe ich immer nur teils gesehen. Klar, die haben auch in ihrer Vorrunde immer super viel Ballbesitz, viel Chancen liegen lassen, Elfmeter verschossen, aber trotzdem bin ich gespannt, wie sich da dann das ja gerade so Bild abzeichnet, welche Mannschaft da dann ihr das Zepter und die Ballkontrolle übernimmt.
Das stimmt.
Ich kann mir schon auch vorstellen, dass Mancini das erstmal ein bisschen abgibt und selber auf Umschaltmomente hofft.
Genau. Muss ja natürlich hoffen, dass das jetzt, also, dass das dann irgendwie nicht ein Knick quasi in die Selbstverständlichkeit der Mannschaft reinbringt, wenn man dann irgendwie halt das jetzt sozusagen schon bewährte System verändert und mehr reagieren spielt, als dann irgendwie die Marschroute vorzugeben. Aber ja, also Spanien hat ja auch, die haben ja auch 3 Gegentore gegen Kroatien bekommen. Kroatien ist auch nicht die super in Form Mannschaft auf jeden Fall bei diesem Turnier gewesen. Also ich denke, dass man sich da nicht irgendwie ja vor den großen Spaniern verstecken muss. So, also es ist für mich die Favoritenrolle auf jeden Fall nicht klar verteilt.
Nee. Tatsächlich schlägt sie für mich sogar einen Tick eher in Richtung Italien aus.
Ja. Hat ja auch, also Mancini hat ja auch nochmal nach dem Belgien-Spiel gesagt, dass sie haben sich nicht irgendwie ein Minimalziel gesetzt und so ungefähr, ja, jeder Gegner ist auf jeden Fall schlagbar und das sehe ich auch komplett genauso.
Ist tatsächlich die Frage, wie groß der Verlust von Spinazzola dann ins Kontor schlägt.
Ja.
Ah ja, der tut mir wirklich sehr, sehr leid.
Ja, Wahnsinn. Also für mich schon, also wenn er fit geblieben wäre und Italien den Pott geholt wäre, dann wäre er schon für mich ein Kandidat auf MVP des Turniers gewesen. Also das ist ja, klar hat er bei der Roma auch schon gemacht in ähnlicher Art und Weise diese Saison, aber dann war die Roma natürlich selbst nicht als Team so überragend. Das schon eine der ganz großen Positiverscheinungen auf jeden Fall. Und ja, jetzt, 7 Monate vielleicht raus. Richtig, richtig scheiße.
Ja, und ich hatte das jetzt nie, aber das ist doch irgendwie, also Achillessehne ist für mich irgendwie ein bisschen wie Kreuzband auch. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie so eine Verletzung ist, die im Kopf schwer rauszubekommen ist.
Bestimmt, ja. Also keine Ahnung, ich hatte das auch nie, aber ich weiß nicht, beim Fußballmanager früher war das neben Kreuzband auf jeden Fall immer das, was am längsten gedauert hat.
Ja, und Herr Mourinho hat auch schon gesagt, also ist natürlich auch für ihn selbst jetzt dann schlecht, dass er ihn bei der Roma erstmal in der Hinrunde gar nicht mehr haben kann. Hat auch gesagt, ja, mit Emerson könnte ja dann auch ein erfahrener und guter Spieler einspringen, aber hat gesagt, also das, was halt Spinazzola jetzt dann abgerissen hat in den vergangenen Wochen, Monaten, ist, glaube ich, schwer in der Form zu ersetzen.
Voll. Also Emerson hat tatsächlich ja auch ähnliche Qualitäten. Der ist offensiv auf jeden Fall auch stark und kann marschieren und so, technisch auch hervorragend ausgebildet. Aber ja, der kommt halt allgemein mit ziemlich wenig Spielpraxis in die EM. Bei Chelsea hat er ja nicht so viel gespielt. Und ja, er wird seine Sache sicherlich ordentlich machen, aber das... Also man kann sich schwer vorstellen, dass es halt tatsächlich genauso dass er ihn auf dem Level 1:1 ersetzen kann.
Ja. Und dann geht's doch wieder drauf zurück. Also, das haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ich finde, eine Stärke der italienischen Nationalmannschaft ist schon so das Gemeinschaftsgefühl auf jeden Fall. Also, das haben sie ja immer wieder betont und auch gesehen, auch ein Pessina, der danach nominiert worden ist, hat sich sowohl sportlich bewiesen, als auch, dass man gesehen hat, dass das wirklich eine Mannschaft ist, wo jeder jeden schätzt. Und dann müssen sie es wahrscheinlich auch gerade über das kompensieren, dass dann ein wichtiger Spieler raus ist und dass man dann über das Wir-Gefühl und den Teamgeist das auffängt.
Das auf jeden Fall, und das glaube ich, dass das auch absolut gegeben ist. Und ja, dass sowas natürlich auch immer das Gemeinschaftsgefühl irgendwie nochmal einen Ticken stärken kann, so, ne? Also ich will da jetzt keine Vergleiche mit Dänemark anstellen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation, aber trotzdem, also wie die, man hat ja auch dann dieses Video gesehen, wo sie quasi Espinazzola, nachdem sie auf der Heimreise sind, dann irgendwie anrufen und ihm da vorsingen und so. Das schweißt sicherlich schon nochmal einen Ticken zusammen.
Ja, definitiv. Und es war ansonsten auch das Spiel, hat man viele anderen guten Aspekte auch gesehen, die es gar nicht mal zwingend was mit dem Außenverteidiger zu tun haben. Also gutes Passtempo, sehr gute Passschärfe. Das haben viele auch geschrieben, wahrscheinlich bislang das beste Spiel der Europameisterschaft. Und sie haben da diesen Härtetest bestanden mit Bravour. Klar, sie hatten dann auch natürlich mal, dann hat endlich mal der rechte Schlenzer eines Insignis funktioniert und da dann auch nochmal. Hat er genug Anlauf gehabt, hat immer mal wieder geübt, ne? Und jetzt hat er ihn in Perfektion, seinen LR10, LR. Aber bei LR würde auch passen, oder? Mit FIFA, ich weiß es gerade nicht. Ich habe schon lange nicht mehr gezockt. Oh, ein anderer hat gezockt, ne? Stefan El-Sharawi, das hattest du mir auch geschickt.
Genau.
Um mal kurz den Bogen zum Konsolenspielen zu schlagen. Bei wem war er Konsole spielen?
Ah, warte, ich gucke schnell, ich habe dir das doch geschickt gestern.
Ja, Alessio Cerci.
Genau, ja. Stimmt, gar nicht ein aktueller Mitspieler, nur ein ehemaliger. Ist der noch aktiv eigentlich? Nee, oder?
Du fragst mich Sachen.
Ja. Egal, auf jeden Fall, er war bei ihm FIFA zocken und hat dann draußen, als er aus dem Fenster geguckt hat, dass er beim Nachhausegehen sozusagen bemerkt, dass ein Autodieb an seinem Lamborghini zugange ist. Und dem hat er dann eine gegeben. Und jetzt ist er selbst angezeigt worden.
Von wem eigentlich? Von dem Dieb selbst?
Gute Frage. So genau habe ich es mir dann gar nicht durchgelesen.
Das ist dann von öffentlichem Interesse.
Weiß nicht, ob man dann eine Gegenanzeige machen kann als eigentlicher Verbrecher.
Naja. Vielleicht sagt er auch, er wollte da nur mal reingucken und hat das gar nicht klauen wollen.
Ja. Hat Deutschland eigentlich schon Ciro Immobile angezeigt?
Ja. Das war auch so eine Sache. Also wenn wir jetzt gerade dann, das war ja vom ersten Tor durch Barella, da muss man einfach auch mal festhalten, wie geil Barella das macht, wie er sich
ja,
da
mega. Durchsetzt. Also endlich geht er auch mal, also das, was ja Locatelli in der Vorrunde gemacht hat, endlich geht er auch mal mit Dynamik in die Box rein.
Ja. Ja. Und davor halt, ja, mein Gott. Also, hatte ja dann auch am Wochenende große Handy- und Social-Media-Pause, aber es wird einem dann doch immer wieder in den Feed gespült. Nachträglich, da haben sich die deutschen Fußballkartoffeln, sowohl Social-Media-Seiten als auch Journalisten, als auch normale Fans, da haben sie endlich wieder was gefunden, ne?
Ja.
Da muss toll. Man sagen, nachdem man, das ist lustig, auch mit vielen Leuten am Wochenende auch gequatscht, die, sagen wir mal, eher peripher mit Fußball zu tun haben, bei denen immer noch das Bild ist, die Italiener. Und da waren auch viele, wie Courtois' Freundin, die dann, jetzt liegt er da wieder rum, waren danach im Nachhinein, als sie gehört haben, dass Spinazzola die Achillessehne gerissen hat, natürlich voll, das tut mir dann natürlich leid, dann will ich nichts gesagt haben. Aber da war auch schon immer noch das alte Schubladendenken vorhanden, dass die Italiener Fußball zerstören und dann liegen sie auch schon wieder nur auf dem Platz rum. Und jetzt spielen die offensiven Fußball, sind erfolgreicher, treffen sogar mal das Tor, ja. Ich schaue in deine Richtung, Thomas Müller. Und dann sind sie auch einfach noch besser. Und das kann man natürlich sehr, sehr schwer ertragen. Weil das Einzige, was man natürlich in Deutschland will, ist eine gute Pizza und ein Espresso vom Italiener. Aber bestimmt nicht, dass der besser und erfolgreicher Fußball spielt. Und dann hat man endlich einen alten Inzaghi-Schwalbenkönig, der dann auch noch auf dem Boden liegen bleibt und erst aufsteht, wenn das Tor gefallen ist und dann jubelt. Und das ist natürlich, das macht nur ein Fußballspieler aus Italien. Das würde natürlich
Das hat man noch nie in einer anderen Liga gesehen. Ne?
Nie. Nee. Also wirklich, das wäre mir auch, und deswegen muss man natürlich auch sagen, da haben sie alle recht. Das ist natürlich ganz, ganz böse, was Ciro da gemacht hat. Das würde sonst keiner machen. Es würde auch keiner dann danach wieder aufstehen und jubeln, wenn er sich nicht beide Beine gebrochen hat. Der würde aus Respekt vor dem Gegner liegen bleiben. Also da muss man dann auch schon mal wirklich Ciro am Ohrläppchen ziehen und sagen, so nicht, mein Freund, das hat nichts mit ehrlichem Fußball zu tun.
Genau.
Ja. Gut.
Den Zynismus beiseite ist natürlich trotzdem unsportlich.
So, ja,
keine Frage, aber ne, muss man auch nicht tot diskutieren, glaube ich.
Ja, finde ich auch. Aber man hat dann doch gemerkt, dass der ein oder die andere danach gelächzt hat, da endlich mal was zu finden, worüber auch Hoffmann sich wieder lustig machen kann. Ja. So what? Ich glaube, ihm wird es herzlich egal sein.
Vielleicht wird er, weiß nicht, Petri jetzt noch nachträglich gesperrt für das spannende Spiel und dann dadurch dafür, dass er, weiß nicht, gehustet hat im Gang oder so und dann hat man so einen Frings-Moment nochmal.
Was war da?
Nee, gar nichts, das war jetzt ersponnen.
Ach so, ersponnen, okay. Ja gut, also wenn ihr die Folge dann hört, dann sind es wahrscheinlich nur noch wenige Stunden bis zum Halbfinale, bin sehr gespannt. Und dann wird es wahrscheinlich die nächste Folge nach dem Finale geben oder wie auch immer. Wir behalten es so bei, dass
vielleicht nehmen wir aus dem Biergarten aus, auch vorm Finale.
Das könnten wir auch machen. Dann können wir nochmal sozusagen eine Pre-Match-Show machen. Wie ertragreich die dann sein wird. Der wird dann wahrscheinlich noch, dann spricht auf einmal noch Lars Krahenkamp mit über italienischen Fußball.
Ja, aber das würde ich auch gerne eigentlich haben.
Schon, oder?
Ja.
Okay, hiermit aufgefordert. Wir gucken einfach mal und ihr schaut in die Apps eures Podcasts Vertrauen einfach. Könnt ja auf Folgen klicken, wo das geht, oder abonnieren oder Benachrichtigungen einstellen etc. pp. Und dann werdet ihr ja immer informiert, wenn es was Neues von uns zu hören gibt. Dann lass uns ganz kurz noch, bevor ich dich in den Feierabend verabschiede und mit Laura Giuliani ein bisschen über ihr Fußballerinnen-Dasein spreche, noch mal weg vom Nationalmannschaftsfußball gehen, würde ich mal sagen. Es gab ja dann auch doch in der Serie A, Serie B einiges an Entwicklungen. Ich muss mir endlich angewöhnen, Serie B zu sagen, oder? Ich glaube, das ist lieber gehört.
Ja, es ist schwierig, ne? Also es ist halt gelernt.
Ja, das stimmt. Das ist irgendwie so. Ja, Florenz hat jetzt doch noch einen neuen Trainer. Und zwar Italiano. Und da hattest du auch eine Frage zugeschickt bekommen.
Genau, das war der Kollege Mayu Picchu von Twitter. Und der hätte gerne unsere Meinung dazu gehört, wie wir das so jetzt im Vergleich mit Gattuso sehen. Ist das besser oder schlechter für Florenz jetzt? Und ich sage mal ganz deutlich, das ist die beste Lösung, die Florenz jetzt nach dieser merkwürdigen Posse mit Gennaro erreichen konnte, oder?
Ja, safe. Also zum einen ist es immer eine bessere Lösung, wenn du einen Trainer hast, der wirklich will und nicht einen, bei dem es solche Sachen gibt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Italiano ein bisschen variabler und wahrscheinlich langfristig, wenn man dann, das ist halt die Frage, dass ich finde, da muss dann Florenz auch irgendwie ein bisschen Konstanz in die ganze Sache, auch mit Kader und Trainer etc. bringen.
Ja.
Glaube ich schon einer, der einen Verein jetzt erstmal weiter nach vorne bringen kann. Ich war zwar auch immer ein Verteidiger von Gattuso, aber ich glaube, ich sehe da Italiano mit einer Nasenspitze Vorsprung auf jeden Fall auf der Trainerbank, definitiv.
Ja, bin ich bei dir, also super Trainertalent auf jeden Fall. Ich habe Ende vergangener Woche mit Julian Chabot gesprochen, oder Chabot, der ja unter ihm bei Spezia gespielt hat, und der meinte auch, geiler Trainer, taktisch auf natürlich total hohem Niveau, super, super emotional und auch wirklich, wirklich gut in der Ansprache mit jungen Spielern. Und ich glaube, dass das dem Kader von Florenz gut tun kann, auf jeden Fall. Wenn sie die Geduld haben. Das ist ganz wichtig.
Ja, safe. Gilt dann so ein bisschen auch für seinen Nachfolger bei Spezia, da ist jetzt dann Thiago Motta, den ich super schwer einschätzen kann als Trainer. Jetzt gerade aufgrund dessen, was da seiner Station bei Genoa vorgefallen ist. Das kann man, glaube ich, irgendwie in jedes Trainerhandbuch für Leute, die nach Italien gehen wollen, reinschreiben. Vielleicht nicht am Anfang der Trainerkarriere zum CFC gehen, oder?
Ja, also ich meine, das war ja echt mit Ansage, dass er dann, ich meine, wie viele Spiele hat er gemacht? Unter 20 auf jeden Fall.
Ja.
Ein paar Monate da am Start gewesen, und das war so absolut vorhersehbar, dass er dann entlassen wird. Ich glaube, da hat er dann auch Ballardini übernommen. Wie immer. Mhm. Vom Ding her ist Thiago Motta, so von dem, wie er als Spieler war, ist das ja eigentlich so ein klassischer, wo man dann während der Karriere noch gesagt hat, der wird mal Trainer.
Mhm, ja, ja.
Weil er taktisch natürlich total intelligent ist, auch Führungsstärke hatte als Spieler auf jeden Fall. So ein Lenker im Mittelfeld irgendwie, der aber auch mal dazwischen hauen kann, so das viel mehr geht eigentlich ja nicht für einen Trainer, so von den Grundvoraussetzungen her.
Ja.
Ja, jetzt muss man mal sehen, also Spezia wird natürlich wieder ein Abstiegskandidat sein, je nachdem, was sie jetzt auf dem Mercato noch so machen. Ja, muss man hoffen, dass er vielleicht auch die Chance bekommt, dass selbst wenn sie absteigen sollten, dass er dann das Projekt dann irgendwie weiterführen darf, vielleicht sogar.
Hm, sehr spannend. Spannend finde ich tatsächlich auch Daversa bei Samp.
Ja, also jetzt sind wir, glaube ich, trainertechnisch in der Serie A, haben jetzt alle, ne?
Müsste, ja, wenn nicht noch was passiert.
Er kommt mir ein bisschen zu schlecht weg wegen dieser Rückrunde. Also ich habe das bei Twitter auch schon geschrieben, Daversa wurde von einem Jahr noch ziemlich gefeiert, dadurch, dass er ein paar Mal irgendwie zweimal Klassen erhalten und dann so sukzessive auch Richtung oberes Mittelfeld geführt hat und auch seine Art Fußball zu spielen ist dann irgendwie ziemlich gelobt worden und dann kam natürlich jetzt diese absolut katastrophale Rückrunde mit dem Schnitt, den nicht mal Michael Fronzek unterbieten kann.
Was ist das für ein Vergleich?
Ja, Bundesliga-Fans can relate auf jeden Fall jetzt. Ich glaube schon, dass, also das ist ja auch eine gute Mannschaft, so klar, Ranieri kann so einen Kader dann auch überperformen, um so im Fußball-Hipster-Slang zu bleiben, aber ich glaube, dass Daversa da auch was sehr, sehr Ordentliches draus machen kann. Bin mal gespannt, ob hier Damsgaard dann bleibt, ne?
Mhm.
Der kann dann schon auch so ein Kulusevski dann da machen, dann 15 Tore möglich. Würde ich sagen.
Ja. Ja, also finde ich eine spannende Truppe. Wie gesagt, auch wahrscheinlich aufgrund so Historie, Erinnerungen, Erlebnisse mit Genua zusammen. Da habe ich immer große Lust, mir Samp-Spiele auch anzugucken. Das werde ich dann auch das ein oder andere Mal machen in der neuen Saison, definitiv. Du hast gesagt, in Sachen Trainer sind wir komplett. Wir sind noch nicht ganz komplett, was die Vereine angeht, ne?
Ja, es steht immer noch nicht fest. Die Frage kam ja auch vom Kollegen Mayo Pichu. Salernitana und was da denn eigentlich los ist. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, dadurch, dass wir haben das ja auch quasi schon angekündigt, dass das ja noch nicht alles safe ist, denn Claudio Lotito hat den Verein immer noch nicht verkauft. Und er dachte dann, weil er eben keinen 100% Käufer gefunden hat in der Zeit, die ihm der Verband, die FIGC, gesetzt hat, dass er das ganz geschickt macht und ein italienisches Unternehmen quasi als Treuhandgesellschafter beauftragt, den Kauf sozusagen an seiner Stadt abzuwickeln. Und dann hat die FIGC letzte Woche gesagt, ne, das ist uns zu einfach. So, du willst doch trotzdem einfach irgendwie jetzt noch das Sagen haben, da wir wollen, dass du das hier alles regelkonform machst, so wie es sich gehört. Dann hat er eigentlich bis Samstag Zeit gehabt und tatsächlich ist jetzt der letzte Stand nur so, dass Salernitana mitgeteilt hat, dass sie dann jetzt wiederum die Unterlagen, die angefordert wurden vom Verband, dass sie die abgeschickt haben. Und darüber befunden wurde, stand unserer Aufnahme noch nicht.
Finde ich auch erstaunlich tatsächlich. Also das ist ja dann nicht so, dass er das nicht gewusst hätte und dass er dann nicht dann vielleicht sich schon mal 1-2 Monate hätte früher drum kümmern können. Das ist für mich so das klassische Beispiel von machtgeilem alten weißen Mann,
ja,
der dann sagt, naja, ich warte halt bis die Woche vor Schluss und ihr werdet dann schon Ja sagen zu dem, was ich sage.
Genau, das dachte ich auch, aber er halt einfach dachte, ja, ich komm da schon mit durch, ne? Irgendwie. Benevento schart auf jeden Fall schon mit den Hufen.
Ja, die Hexen. Können ja vielleicht Salernitana verhexen und dann doch hochgehen. Ich glaube aber dann doch, dass das dann irgendwie so zustande kommt, dass Salernitana nächste Saison in der Serie A spielen wird.
Glaube ich auch. Wie krass, um nochmal den Bogen zu Pipo Inzaghi zu schlagen, Wie krass wäre das für ihn, wenn Benevento jetzt drin bleibt und er muss sich jetzt mit Cellino in Brescia rumschlagen?
Das wäre auf jeden Fall nochmal eine lustige Pointe zum Schluss. Ja, Schluss ist eigentlich ein gutes Stichwort, oder? Wir machen mal unseren tagesaktuellen Part zu. Und da fällt mir gerade ein, weil ich es wieder sagen wollte, du kannst ja trotzdem noch, bevor du Tschüss sagst und ich mit Laura weiterspreche, einen Aufruf starten mit Stadionerlebnissen und so. Uns hat sogar noch mal was erreicht.
Stimmt.
Über den FUMS-Account. Herzlichen Dank und an dieser Stelle gerne, auch wenn es dann mal wieder geht, Stadionerlebnisse her. Ungern welche aus Budapest.
Ja.
Dann würde ich sagen, hört ihr gleich dieses Stadionerlebnis und danach hört ihr das Interview mit Laura und Marius, sage ich. Herzlichen Dank für deine Zeit. Bis dahin erstmal. Das fand ich ein gutes Gespräch zum Wochenstart. Ich freue mich sehr aufs Halbfinale und ich freue mich noch mehr dann auf das anstehende Wochenende, wo wir uns dann endlich mal sehen.
Yes, schön nochmal jetzt die 4,5 Tage zusammenbekommen und dann setze ich mich in den Zug.
Soll ich dich mit Rose am Bahnhof abholen?
Bitte drum, ich bitte drum.
Oder mit einem Liter Faxe.
Oh. Es wäre ein schönes Bild, wenn du beides dabei hättest. Die Faxe jubeln wir dann vielleicht doch Lars ins Maßglas.
Vielleicht das. Oder ich habe sie schon ausgetrunken und benutze sie als Vase.
Oh, geil.
Gucken wir mal, ich überrasche dich.
Ja, top. Ja, ey, dann gutes Gespräch mit der Laura.
Dankeschön.
Und ihr bleibt alle gesund von meiner Stelle. Und wir hören uns dann alsbald wieder.
Ja, dann in diesem Sinne, arrivederci Marius. Und gehen wir rüber zu Christopher und seiner Einsendung zum Thema Stadionerlebnisse.
Hallo lieber Marius, hallo lieber Mario. Ich folge jetzt mal eurem Aufruf und wollte ein bisschen was über meine Calcio-Erfahrung mitteilen. Und zwar erstmal vorab vielleicht nochmal ganz kurz, lieben Dank für euren unfassbar guten Podcast, denn der hat mich wieder ein bisschen zurück zum italienischen Fußball gebracht, den ich berufsbedingt aus den Augen verloren habe, da ich lange im Ausland gewohnt habe, mit Zeitverschiebung in Asien und dadurch mehr chinesischen, japanischen Fußball verfolgt habe, als tatsächlich meine Bundesliga und den Calcio. Daher vorab erstmal vielen Dank für den unfassbar tollen Podcast. Bin großer Fan und kann es immer kaum erwarten, dass eine neue Folge erscheint. So, und jetzt vielleicht eine kleine Überraschung. Meine beste Calcio-Erfahrung ist tatsächlich keine Stadionerfahrung, denn als ich 1997 mit meinen Eltern in Rom war, hat tatsächlich parallel das Derby Lazio gegen die AS Roma stattgefunden. Und wir haben keine Karten mehr bekommen. Ich wollte mit meinem Vater ins Stadion, hatte schon ein, zwei Mal vorher die Lazio gesehen. Das beste Erlebnis war allerdings, dass wir dann abends im Trastevere in eine kleine Kneipe eingekehrt sind, die von einer Großmutter, von einer Mama betreut wurde und alles war ein riesen Tohuwabohu. Lauter AS Rom-Fans waren da und die Stimmung war einfach fantastisch. Und das Schönste, ehrlicherweise, war, auf der Straße zu sitzen, auf kleinen Stühlen und mit einer italienischen Gemeinde, Community, das Spiel zu verfolgen. Diese unfassbaren Emotionen, diese familiäre Atmosphäre, sowas habe ich selten erlebt und das macht für mich tatsächlich auch den Fußball aus. Ich kann mich an das Spiel auch gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß nur, dass ich diesen Abend in ganz schöner Erinnerung hatte und sagen kann, dass das meine Liebe oder mein Fansein für den italienischen Fußball erst so richtig nochmal entfacht hat. Ich habe vorher immer Juventus verfolgt, aufgrund meiner bis heute Lieblingsspieler Alessandro Del Piero und Zinedine Zidane, die ja sich mit Borussia Dortmund zu der Zeit wahnsinnig tolle Duelle geliefert haben. Aber ja, wie gesagt, das schönste Erlebnis war für mich tatsächlich ein lauer Sommerabend in einer kleinen italienischen Bar, betrieben von einer von einer Nonna, die uns bekocht hat, die uns wie ein Familienmitglied aufgenommen hat und wir da ihre geliebte AS Roma schauen konnten. Eine fantastische Nacht. Und ja, das macht für mich die Serie A aus. In diesem Sinne, lieben Gruß, gehabt euch wohl und hoffentlich sieht man bald wieder ein bisschen mehr vom Fußball. Bis dann, ciao.
Vielen, vielen Dank. Das ist eine super Geschichte, wie ich finde. Und das kann ich nachvollziehen. Das ist wirklich was Besonderes, in solchen Kreisen Fußball zu schauen. Das gibt's ja auch auf den Parkplätzen vor den Stadien. Das ist große Gastfreundschaft, große Leidenschaft, die Verbindung Calcio, die das ausmacht. Vielen, vielen Dank, Christopher, auch für dein Lob und deine lieben Worte zu unserem Podcast. Schickt uns gerne, wie gesagt, mehr solche Sachen. Ihr dürft gerne oder sollt auf jeden Fall Teil dieses Podcasts sein, der Community. Das macht alles ganz, ganz großen Spaß. Und es macht mir noch größeren Spaß, jetzt endlich auch mal wieder eine weibliche Stimme hier zu hören. Und zwar die der Nationaltorhüterin Italiens, Laura Giuliani. So, und jetzt, wie versprochen, die Nationaltorhüterin Italiens, mir zumindest virtuell gegenüber sitzend, Laura Giuliani. Hi, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo, hallo alle.
Ganz Italien im Fußballfieber, aktuell noch, oder im Eurofieber besser gesagt. Wo erwischen wir dich denn jetzt gerade? Hast du noch Urlaub oder schon wieder Vorbereitung und oder kannst du die Euro ganz entspannt genießen?
Also ich kann die Euro schon ganz entspannt genießen, weil die Abend am Abend sind. Also in der Tag machen wir schon so Vorbereitungen und ich bin schon beim Training.
Wie verbringt man sonst als Fußballtorhüterin so seinen Urlaub? Also ein bisschen frei hattest du ja schon. Ihr seid Meister geworden, da wurde bestimmt auch ein bisschen gefeiert mit Juve. Und was machst du dann als erstes, wenn mal kein Fußball angesagt ist?
Also erstmal muss ich sagen, ich bin keine Urlaubtyp, wenn man so sagen kann. Also ich genieße immer meine Urlaub, um spazieren zu gehen, ein bisschen auf den Bergen. Ich will in der Natur bleiben, damit ich auch von der Stadt weggehen kann. Und dann ein bisschen mehr hilft immer, ein bisschen die Ruhe zu finden, um die Saison am besten zu starten.
Okay, ja. Ja, das geht, ich glaube, das geht vielen so, die in diesem Bereich arbeiten. Das ist immer schon über die ganze Saison so viel, dann will man danach erstmal gar nichts mehr wissen, ne?
Genau. Genau. Keine Zeit.
Jetzt müssen wir vielleicht mal die Zuhörerin so ein bisschen, die dich vielleicht noch nicht ganz so gut kennen, mit ins Boot holen, weil wir führen das Interview ja auf Deutsch. Du hast auch mal in Deutschland gespielt, aber das ist nicht deine einzige Verbindung.
Genau. Also meine Oma und Opa von Papa sind aus Deutschland. Und ja, genau. Also mein Papa ist in Südtirol geboren. Deshalb habe ich immer ein bisschen Deutsch gehört, aber nicht gesprochen. Und dann, als ich in Deutschland also gegangen bin, habe ich Deutsch gelernt.
Ah, okay.
Und endlich könnte auch mit meinen Verwandten, wie sagt man, mit meiner Tante und Onkel auch ein bisschen kommunizieren, weil damals könnten die kein Deutsch und ich konnte nur Italienisch, so das war ein bisschen schwer zu kommunizieren.
Ja. Ich wollte dich gerne fragen, wie du zum Fußball gekommen bist. Ich habe was in einem Interview gelesen, dass du gesagt hattest, deine Mutter hat mal erzählt, du hast von Anfang an immer nur mit Bällen gespielt und Puppen geworfen.
Genau.
Wann standest du das erste Mal richtig auf dem Fußballplatz und was hat so für dich die Faszination Fußball ausgemacht?
Also ich habe mit meiner Schule, so in der Schule habe ich angefangen. Ich habe immer mit den anderen Kindern gespielt und ich hatte immer wirklich Leidenschaft für Fußball. Und deshalb habe ich meinen Papa gefragt, ob ich also einfach probieren, so ein Probetraining machen könnte. Und so, er hat gesagt, ja klar, warum nicht? Aber das sagen wir nicht zu der Mama, ne? Ja, genau, am Anfang war er aber so. Dann habe ich probiert, die haben gesehen, dass ich ein so ganz gut war, nicht richtig, so nicht wirklich am Laufen, sondern in, so im Tor. Und, okay. Und von dem Moment habe ich angefangen, im Tor zu stehen und die Bälle zu halten. Und dann habe ich immer gesagt, ich würde versuchen, so meinen Traum zu verfolgen, und habe gesagt, okay, dann schau mal, was da rauskommt. Und nach der Hochschule habe gesagt, okay, jetzt ist die richtige Zeit, professionell zu werden, zu versuchen. Und dann habe ich Italien verlassen und nach Deutschland gegangen. Und von dort her hat alles gut gepasst.
Ja, das stimmt. Also ich habe das Erste, was man findet, ist dann war wirklich dein erster Verein La Benvenuta?
La Benvenuta, ja.
Ja, 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 ist ja auch lustig. Der erste Verein, herzlich willkommen dann auf Deutsch sozusagen.
ja, genau. Welcome.
Da warst du dann 15, das war 2008, also 2 Jahre nach dem Weltmeistertitel Italiens in Deutschland. Hattest du zu dem Zeitpunkt oder hast du jetzt noch irgendwie wie Vorbilder, denen man nacheifert? Oder was hat dich besonders auch an der Position der Torhüterin dann fasziniert?
Also am Anfang war ich eigentlich nur größer, ne, denn als den anderen Kindern. Also deshalb, also die hatten keinen Torwart und die haben gesagt, okay, du bist eigentlich ganz gut, weil ich wollte immer den Ball halten, festhalten. Hm. Ich war ganz böse, wenn ich den Ball nicht festhalten könnte. Und von dem Punkt her habe ich versucht immer, so ich hatte keine Angst von dem Ball. Ich war immer so mit Gesicht einfach vor und ich habe immer versucht, das Tor zu verhindern. Und dann haben die gesagt, okay, dann, wenn du möchtest, du kannst im Tor bleiben. Dann, ich wollte nicht laufen. Also laufen war nicht für mich. So, ich warte, ich habe immer auf den Ball gewartet und dann habe ich immer den Ball gepasst, aber nichts wirklich gut, dass du sagen kannst, okay, du kannst auch rausspielen. Und dann von dem Moment her habe ich gesagt, okay, Buffon ist top. Ich ja. will wie Buffon werden. Ich kann irgendwas gut machen, dann bleibe ich ins Tor.
Sehr gut. Du hast gesagt, du bist dann auch wahrscheinlich nach Deutschland gewechselt, weil zu dem Zeitpunkt schon der Frauenfußball in Deutschland schon ein bisschen eine größere Bedeutung hatte. Wie würdest du generell sagen, ist inzwischen oder war damals so das Standing? Und ich glaube, erst 2017, 18, als du wieder zurückgekommen bist, hat dann auch Sky einen Vertrag bekommen, dass sie mindestens ein Spiel übertragen. Mhm. Siehst du den Frauenfußball da auf italienischer und auch internationaler Ebene auf einem guten Weg? Oder was muss da noch geschehen, dass da auch irgendwie noch eine größere Wertschätzung herrscht?
Also, als ich Italien so verlassen habe nach Deutschland, also die deutsche Liga war die beste auf der Welt. Mhm. Ich erinnere mich, dass mein erstes Spiel in Deutschland in der Liga war gegen Wolfsburg, also gegen Müller, Pohlers, Pop, Schult und alle die großen Namen, die schon in Deutschland waren. Und ich hatte 10 Tore bekommen.
Autsch.
Und ich erinnere mich, die waren wow, also gut, also mehr als die Beste auf der Welt, glaube ich. Ja. Und die haben dann die Saison das Triple gewonnen. Also das war schon ein anderes Niveau als Italien, wenn ich das sagen kann. In Italien war noch kein Profi. Ich habe immer 3-mal in der Woche trainiert und in Deutschland, als ich angekommen bin, haben wir immer so jeden Tag trainiert, ungefähr. Und so die Strukturen waren schon professionell und die Leute, die Fans, die in der Stadion, also in den Stadions waren, waren schon viel. Wir hatten immer ungefähr 2000 Leute, also da, dort zuschauen. So, das war schon eine Sache. Die nächsten 5 Jahre waren immer am Top. Und ich will sagen, wenn ich zurück nach Italien bin, also ich hatte Italien verlassen, wenn ich in Como war.
Ja.
Und das war komplett unprofessionell, wenn man so sagen kann. Und wenn ich zurück nach 5 Jahren war, bin ich nach Juventus gewechselt. Und das war schon komplett anders. Also die Strukturen waren sehr, sehr gut. Die hatten gute Strukturen, gute Trainer. Und die hatten den Club, so einen großen Club, also hinter das Team. So, das war schon viel anders. Und jetzt, ich glaube, dass in Italien mit diesem großen Club, like Juve, Milan, Roma, Inter, Fiorentina, Sassuolo, jetzt Sampdoria zum Beispiel. Also Frauenfußball hat sich wirklich entwickelt und die versuchen also Frauenfußball einfach zu einem anderen Niveau zu bringen. Und dann von den großen Clubs kommt auch Visibilität und Media kommen, Television, TV, so das ist schon ganz viel Sponsoren, die auch Geld hinbringen und von dort her kann Frauenfußball nur sich entwickeln und größer werden.
Was glaubst du, was der Grund für die großen Vereine war? Du hast gesagt, also bis 2017 zu Juve nach Italien zurückgekommen, zu Juve, die da auch gerade das Frauenteam erst neu gegründet hatten, sozusagen. Also ein neues Projekt.
Ja, genau.
Was glaubst du, was der Moment war, wo die großen Vereine sich auch entschieden haben oder warum sie gedacht haben, das müssen wir jetzt auch machen? Warum haben sie es davor nicht gemacht? Weil also Frauenfußball gibt es ja schon länger. Ich glaube, Ende der 60er, 70er gibt es auch die Liga in Italien. Warum hat das so lange gedauert?
Also die italienische Verband hat den gefragt, ob die interessiert waren. Dann die italienische Verband hat die Clubs also geholfen, ein bisschen, also natürlich mit Geld, Finanzierungen und alles, was die bräuchten, um Frauenteams zu haben. Die hatten schon 3 Jahre, so vor 3 Jahren, mit den Jungs, so mit Kindern begonnen. Und von dort her, die waren, also, die könnten nicht Nein sagen. Also, die müssen, die kleine Teams haben, so die U6, U7 haben, damit die Kinder auch aufwachsen könnten mit professionellen Strukturen und professionellen Trainers. Und von dort her, viele Mannschaften haben auch gesagt, okay, von hier machen wir auch die erste Mannschaft und wir investieren. Juventus als großer Name hat das wirklich geholfen. Also also Frauenfußball in Italien hat begonnen sich zu entwickeln, wenn Juventus reingekommen ist. Wenn Juventus hat gesagt, okay, wir machen die erste Mannschaft, dann hat begonnen so alles nach oben zu gehen.
Das hast du gesagt, in Deutschland waren es meistens so 2000 Fans, mal mehr. Wie viele kommen bei euch in Italien so? Weil ihr spielt nicht im großen Männerstadion, oder?
Nee, nicht immer. Also viele, also zum Beispiel, wenn wir gegen Fiorentina gespielt haben, haben in Allianz Stadion gespielt und wir hatten ungefähr also 40.000 Zuschauer.
Wow.
Wir haben dann in Oktober letztes Jahr in San Siro gespielt, aber leider war natürlich gesperrt, also das Stadion war zu und wir hatten nur 1000 Zuschauer, Aber ich habe, so ich glaube, dass wir ungefähr das gleiche des Allianz Stadion ungefähr zuschauen haben könnten. Und dann haben wir nochmal in Allianz gegen Lyon gespielt, aber da war immer Corona. Das ist schon, also das stimmt nicht, wenn man so sagen kann. Also es ist schon anders. Okay. Aber normalerweise in normaler Stadion, so in Vinovo, wo wir mit Juve immer gespielt haben, hatten immer ungefähr 1000, 2000 Leute.
Okay, ich stelle mir das krass vor, wenn man in der einen Woche vor 2000 Leuten spielt und dann ist man auf einmal im großen Stadion und es sind 40.000. Wie habt ihr da irgendwie dran gearbeitet? Das auch irgendwie, das macht ja mental bestimmt was mit einem. Also du hast auch Weltmeisterschaft gespielt, da waren natürlich auch viel mehr Zuschauer drin, aber diesen Unterschied, das ist ja bestimmt auch was, womit man erstmal umgehen muss.
Ja, also ich trainiere viel unter den so den psychologische also Seite. Mhm. Mentalität ist anders, aber Psychologie ist Sportpsychologie, manchmal hilft man auch um diese Situation zu leben, genau. Ja. Also als Torwart ist important, ja. Zu sagen, also mit Kopf immer klar zu sein und sich ruhig zu bringen, mhm, und ruhig zu bleiben. Und man muss sich auch kennen. Ja. Wenn man sich kennt, dann sagt auch, so weiß auch man, wie die Situationen zu verhindern, mhm, und zu face, wenn man so ich erinnere mich. Ja. Aber das ist ja wichtig. Deshalb, wenn man sich in front so in so mit 40.000 Leute da vorne hat, also man muss immer sich kennen und sagen, okay, dann atmen und dann mach vor. Clean sheet. Also, ja, wenn man mit Kopf frei ist, dann alles kann passieren und man kann auch ruhig auf den Platz gehen.
Ja, okay, ja, spannend. Aber es ist ja trotzdem auch so, als Torhüterin ist man ja schon auch mal so ein bisschen alleine. Aber trotzdem, ich erinnere mich an die WM, da habe ich 2-3 Spiele von euch gesehen auf jeden Fall. Ich glaube, du bist schon auch eine Torhüterin, die sehr viel Kommandos gibt und Einfluss auf die Mannschaft nimmt. War das schon immer so?
Ja, ich habe immer so gemacht und ich trainiere auch so. Also im Training bin ich genau so, wie du mich auf dem Platz siehst. Ich versuche immer mit der Mannschaft und mit der Defense zu kommunizieren. Mhm. Ich sage immer, was so die Position, ich rede über die Position, ob oder vielleicht, wenn irgendwas Falsches oder irgendwas Dangerous raus so kommen kann, dann es ist... Das muss von mir kommen, das Kommando zu sagen, hey, pass auf. Mhm. Also der Spieler, so die Spielerin, die Gegenspielerin kommt aus hinter, ne, kommt hinter dir, mhm, oder was du machen musst. Zum Beispiel, Hintermann, bin da. Und das heißt, dass, also, okay, die Gegenspielerin kommt aus, so hinter dir, mhm, aber du hast schon die Lösung.
Ja.
Also, ich bin da, so, du kannst mir dann den Ball spielen. Und dann ist alles okay.
Ja.
Und von hier kommt, also auch, es ist wichtig für mich zu verbinden mit der Verteidiger.
Ja.
So, wenn wir in Verbindung sind, dann kann ich auch keine so also keine Parade in der Spiel machen.
Ja.
Wenn die Kommunikation nicht perfekt ist, dann kommen Probleme.
Das hast du gerade gesagt, Kommunikation, du hast gerade schon gesagt, ich kenne das natürlich auch noch vom Fußballspielen, Hintermann. Sagt ihr beim Frauensport das auch immer mit Mann oder habt ihr andere Begriffe?
Ich habe immer Hintermann gesagt. Auch okay. In Italien sage ich immer Uomo. Aber okay. Uomo ist Mann. Also ja. Ich sage nicht Donna. Die sind einfach Worte, ne, die man nutzt, einfach Kommandos und Kommunikation zu machen. Aber für mich macht das, das ist okay.
Also, okay. Ja, das ist spannend, weil ich als Kommentator auch und weil mir Sprache so wichtig ist, ich versuche schon jetzt auch viel zu gendern und ich habe auch mal bei der WM auch Spiele kommentiert und habe dann auch mal Kapitän gesagt und dann wurde mir danach gesagt, es ist ja Kapitänin. Es ist schwierig, weil das so im Sprachgebrauch drin ist. Deswegen finde ich das ganz interessant, dass du dann selber auch Mann sagst. Aber das ist klar, wahrscheinlich, wenn man auch damit groß geworden ist und es bei den vielleicht auch bei den Jungs gehört hat, wo man am Anfang mitgespielt hat, dann ist das so im Kopf drin einfach.
Ja, also Fußball, ich glaube, Fußball ist Fußball. Und das ist egal. Also wenn man auf den Platz geht, es ist egal, ob ich Mann oder Frau sage. Also wichtig ist, dass die Kommunikation kommt und mein Teammate versteht, was ich meine. Dann, es ist egal.
Mhm, ja. Ich muss vorhin, weil es tut mir leid, dass ich da nochmal zurückgehen muss, aber das war auch, weil ich es mir auch aufgeschrieben hatte und wir gerade bei Psychologie und Clean Sheet waren und du es vorhin schon angesprochen hattest, dieses erste Spiel in Deutschland, als du nach Deutschland gekommen bist, weißt du noch, was du dir an dem Tag gedacht hast? Also ich stelle mir das vor, du kommst zu einer neuen Mannschaft, neues Land, raus aus der Heimat und dann kriegst du erst mal 10 Kisten. Wie war das für dich? Wie konntest du das gut abschütteln oder...
Hey, ich habe gesagt, willkommen nach Deutschland, Laura. Nee, so wirklich. Ich habe gesagt, wow. Also wenn alle die Mannschaften so stark sind, dann ich werde viel zu tun haben. Mhm. Also das war gut für mich. Das war von der Motivation her. Ne? Also war ich wirklich motiviert und ich hatte das Ziel. So weniger als, ich hatte gesagt, 4 Tore pro Spiel zu bekommen. Mhm. Also ich habe mich challenged und ich habe gesagt, okay, von hierher kommt und startet mein Weg.
Ja.
Von hier startet alles und meine Adventur in Deutschland. Ich will das Beste von hier rauskommen und diese 10 Tore haben wirklich mich geholfen, die Situation klar zu haben und zu verstehen, wo ich war und was ich machen sollte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich nicht mehr 10 Tore bekommen will, dann muss ich hart arbeiten. Und von hart arbeiten kommen immer gute Sachen raus, deshalb... Das hat mich wirklich geholfen.
Also bist dann auch mit Gütersloh war das dann abgestiegen, zu Herford gegangen, 2014 aufgestiegen, aber auch direkt wieder abgestiegen bei Köln danach war ein Aufsteiger und auch wieder abgestiegen. Ich glaube, bei Freiburg hast du gar nicht so viel gespielt auf deiner letzten Station.
Leider nicht.
Da war auch, glaube ich, deutsche Nationaltorhüterin.
Das war Laura Benkert dort. Und dann im Januar habe ich mich so stark verletzt am Knie. Und ich wurde operiert. Und ja, das war schon nicht eine gute Saison für mich.
Aber wenn wir es so, wie ich es vorgelesen habe, Aufstieg, Abstieg, was war dein schönster Moment in der Zeit in Deutschland und was der... vielleicht traurigste?
Also in Gütersloh war ein bisschen komisch, weil das war meine erste Erfahrung in Deutschland und als ich angekommen bin, habe ich also alles neu gefunden. Also neue Kultur, neue Sprache, ich konnte damals kein Deutsch. Ich hatte so meine Traditionen, andere Traditionen, und das war für mich schon schwer, in der deutschen Kultur zu sein.
Wo hast du das am meisten gemerkt, bei welchen Sachen?
Ich habe immer gearbeitet. Und ich habe immer so in der Tag habe ich so war ich bei einer, so im Lager habe ich im Lager gearbeitet und dann am Abends bin ich nach Training gegangen. Und ich erinnere mich, dass als ich gestartet habe, habe ich gesagt, okay, in Italien normalerweise ist egal, ob du 5 Minuten vorher oder 5 Minuten später kommst. Normalerweise sind wir immer zu spät, weißt du. Also, dann bin ich immer 5 Minuten später gegangen, so zu der Arbeit gekommen. Und nach einer Woche kommt mein Boss, mein Chef und sagt, Laura, wenn du die nächste Woche hier noch arbeiten willst, dann in Deutschland, es ist besser, wenn du 5 Minuten früher kommst. Und ich sag mal, okay, okay. Ich habe verstanden, dass, also ich war in Deutschland, ich war nicht mehr in Italien. Ich musste in mich was ändern. Das war nicht wie ich immer das Leben gelebt habe. Ja. Das war anders und ich musste auch mich ändern, mich selbst ändern. Ja. Und von dort her habe ich gesagt, okay, machen wir das. Und dann, wenn ich nach Herford gegangen bin, hatte ich schon eine andere Mentalität. Und ich habe Freunde gefunden, also meine beste Freundin ist jetzt noch so Deutsche, ja. Und sie wohnt in Herford, sozusagen, das war, ich glaube, das beste Periode von meiner Zeit in Deutschlandzeit. In Köln war also vom Fußball her sehr gut, weil ich viel gespielt habe. Leider sind wir abgestiegen, aber wir haben bis so zum Ende gekämpft. Leider haben wir das nicht, also das hat nicht geholfen, also das leider, das war nicht genug. Aber das war trotzdem so vom Fußball her gut. Und dann bin ich nach Freiburg gegangen. Nach Freiburg, am Anfang habe ich gesagt, ich fühle mich gut, ich kann gut spielen, die Mannschaft war super. Das war das erste, so, das war die beste Freiburg, so das beste Freiburg ever. Immer, glaube ich. Am Ende haben wir so den dritten Platz bekommen und das war echt cool. Leider habe ich nicht gespielt, ich habe mich verletzt, aber von der Mannschaft her und von der Stadt und von den Freunden auch aus dem Fußball war echt super.
Ja, das ist eine schöne Stadt. Das ist eine sehr, sehr schöne Stadt.
Die besten Momente, muss ich sagen, waren in Herford und in Freiburg.
Ja, aber das mit dem zu spät kommen, das verstehe ich. Ich bin zwar hier geboren und aufgewachsen, aber ich komme auch immer zu spät. Das ist auch, ich arbeite da auch immer dran.
Gut zu wissen.
Stimmt, war heute ja auch so, oder?
Ja, 3 Minuten.
Wenn man eine gute Ausrede hat, dann geht das immer. Aber würdest du sagen, dass dir das dann auch vielleicht für deine Karriere gewisse Sachen, ich habe mal gelesen, du hast gesagt, dass du dich als Arbeiterin verstehst, harte Arbeit zahlt sich immer aus, gehört ja dann wahrscheinlich auch ein Tick, sag ich mal, von dieser klassischen deutschen Disziplin dazu, oder? Hat sich das auf jeden Fall auch weitergebracht?
Ja, klar. Also ich habe vier Mannschaften, 4 Clubs gewechselt und von jedes habe ich immer was anderes gelernt und mich einen Schritt nach vorne gebracht. Ich habe Mentalitäten, auch andere Mentalitäten gesehen, und ich könnte mir, ich hatte andere way of training, wenn man so sagen kann. Also wie ich auf dem Platz ging, was mir den Trainer nachfragt. Also ich musste mich immer neu denken. Ja. Also ich bin nach eine neue Mannschaft zugegangen und ich habe gesagt, okay, hier startet was Neues. Aber ich war schon einen Schritt nach vorne von den letzten, so von den letzten, das letzte Mal. Deshalb, also wenn ich nach Italien zurückgegangen bin, habe gesagt, ich bin nicht mehr die Laura, die Italien so 5 Jahre vor Italien gelassen hat. Ich bin was Neues und ich bringe mit mir also viel deutsche Mentalität. Und ich habe das noch. Die deutsche Mentalität ist, also wir lachen manchmal mit anderen Spielerinnen und wir sagen mal, in Deutschland sind Maschinen.
Ja.
Also Spieler und Spielerinnen sind Maschinen, die arbeiten, hart arbeiten, aber wirklich. Also ich hab niemals so hart trainiert wie in Deutschland. Niemals. Okay. Und wenn du von Deutschland also noch live zurückkommst, dann kannst du alles machen. Kannst alles machen, weil das ist so, also die sind die arbeiten jedes Mal, wenn die machen jedes Mal irgendwas mehr. Wir machen 2 Stunden Training und dann wollen die Spielerinnen trotzdem immer noch was machen.
Ja.
Wir gehen im Fitnessraum, wir machen Kraft, wir machen Upper Body, also Push-Ups oder irgendwas zusammen. Aber die sind nie müde. Niemals. Und die machen und die arbeiten bis zum Ende. Auch in der Nationalmannschaft, habe ich das gesehen. Also wenn du nach Deutschland spielst, dann weißt du, dass bis den letzten Minute konzentriert sein muss, weil die sind nie tot. So niemand. Und die versuchen immer zurückzukommen und obwohl die 10-0 sind, wollen die immer noch Tore schießen. Und das ist, was ich von Deutschland mehr rausbekommen habe.
Ich meine, viele von den Spielerinnen, glaube ich, mit denen du dann ab 2017 bei Juve gespielt hattest, die kanntest du auch schon von der Nationalmannschaft, eure Spielführerin, mit der hast du zusammengespielt, Gamma. Gab es den Moment, weil du selber gesagt hast, du warst nicht mehr die Laura, dass sie mal im Training gesagt haben, du bist so eine Deutsche geworden, oder warum dass du auch mal vielleicht unzufrieden warst mit den anderen, weil sie zu faul waren oder so? Gab es sowas?
Wie meinst du?
Also, dass vielleicht, weil du gesagt hast, du bist zurück nach Italien gekommen und in Deutschland hat man härter trainiert, dass du mal gesagt hast, heute, wir trainieren jetzt mal ein bisschen besser?
Ja, also ich habe das mehrere Mal gemacht. Also ich bin ja so geworden, dass ich will immer was, also auf dem Platz mehr bleiben, länger bleiben. Und dann gehe ich vor eine Stunde vom Training im Fitnessraum und dann nach dem Training bleibe ich noch halbe Stunde, dreiviertel Stunde im Fitnessraum, um zu trainieren oder irgendwas anders zu machen. Oder zu spezialisieren, ne? Also athletisch, so von der Athletik her, nicht auf dem Fußball, vom Fußball.
Ja.
Und in Italien nicht jetzt, weil das hat sich auch viel entwickelt und also die Trainingszeiten sind immer besser geworden. Aber am Anfang war ich, manchmal war ich dort und sagt man, warum machen wir das? Wir können mehr. Warum enden? Also sagen wir, stopp jetzt, wenn wir noch viel zu trainieren haben. Mhm. Und das war alles neu. Deshalb musste man auch sich kennen. Und das war schon viel, dass ich gesagt habe, ich vermisse ein bisschen Deutschland. Aber dann war alles cool.
Kannst du dir vorstellen, auch mal später Trainerin zu werden und das weiterzugeben?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, okay. So Trainerin ist nicht für mich.
Okay.
Ich, vielleicht also Torwarttrainerin, aber für Kinder.
Okay, für Kinder dann. Okay.
Ja. Zu viele Köpfe.
Ja.
Zu viele.
Ja, ich verstehe. Ja, okay. Du hast gesagt, das ist natürlich auch immer wahrscheinlich in deiner ersten Zeit bei Como noch, wenn du nur dreimal die Woche trainiert hast, das ist ja immer Fußball und Arbeiten zusammen. Wie hast du die Herausforderung gestemmt und ist es richtig, dass du in der Bäckerei gearbeitet hast oder Bäckerin-Ausbildung gemacht hast?
Nicht Ausbildung, aber ich habe so bei einer Bäckerei gearbeitet.
Aber da muss man doch immer voll früh aufstehen.
Genau. Ja, ich habe immer um 4 Uhr angefangen und ich habe bis 12 Uhr gearbeitet und dann war ich zu Hause, ein bisschen schlafen und dann weg zum Training. Und das war schon ein bisschen hart, weil also früh aufstehen, so vom Sport her ist nicht optimal. Aber ich wusste, dass wenn ich meinen Traum also folgen wollte, dann so wahr machen wollte, wenn man es ist besser zu sagen, musste ich auch so früh aufstehen und arbeiten. Und das war alles eine Seite von dem großen Puzzle, ne, dass ich für mich sah.
Okay. Also sozusagen, das war dann auch ganz bewusst so früh arbeiten, dass du noch mehr Zeit für Fußball hast?
Nee, also ich damals ich habe nicht so viel verdienen, dass ich mit Fußball leben könnte. Mhm. Deshalb habe ich irgendwas gefunden, das könnte mir helfen, zu arbeiten und dann zu Fußball zu spielen.
Ja, okay. Dann lass uns ein bisschen mal über deine Zeit bei Juve quatschen. Du hast schon gesagt, das war dann Januar 2017. War das eher, dass du gesagt hast, du willst wieder nach Italien oder haben sie dich gefragt, wir wollen was Neues aufbauen, kommst du zu uns?
Nee, am Anfang ich hatte schon eine Mannschaft, so nach Freiburg. Ich hatte mich schon entschieden, dass ich Freiburg verlassen wollte, weil ich brauchte dann Fußball zu spielen und ich hatte so mit Laura Benkart hatte ich schon wenige Chancen in der Saison zu spielen, deshalb habe ich gesagt, okay, ich suche nach irgendwas anders. Ich hatte schon eine Mannschaft in Deutschland, aber dann, wenn ich, also bevor ich die Euro 2017 gespielt habe, habe ich so einen Anruf von Juventus bekommen und die haben gesagt, wir würden gerne dich nach Turin bringen. Und dann habe ich gesagt, warum nicht?
Ja, okay.
Und dann, ja klar, also das war die richtige Zeit, nach Italien zu gehen.
Okay, es war ja dann sehr erfolgreich. Ihr seid 4-mal Meister geworden, habt einmal den Pokal geholt, 2-mal die Supercoppa.
Genau.
Oh, hallo.
Guten Appetit.
So, an alle Zuhörerinnen, mein Sohn ist reingekommen, der guckt zu und isst. Wurst. Ja? So, was wollte ich fragen? Genau, also es war schon du hast schon gesagt, das war alles bei Juve sehr, sehr professionell, aber es war ein ein großes Erfolgsprojekt mit direkt viele Nationalspielerinnen geholt, einem richtig guten Kader. Und erzähl mal ein bisschen von der Zeit, wie war das dann, so sagen wir mal, wenn wir davor gesprochen haben über Abstiegskampf und dann auf einmal sozusagen die Dominanz in einer Liga zu haben, was hat das denn für dich in deiner Karriere sozusagen gemacht?
Das war komplett anders. Also Juventus von der Mentalität her ist immer gewinnen. Also das Motto ist, gewinnen ist, was zählt. Mhm. Am Ende, was zählt. Also wer gewinnt, ist immer, also man erinnert sich an wer gewinnt, aber nicht an Champions, aber nicht an den Zweiten.
Ja.
Deshalb, wenn man History machen will, dann muss man gewinnen und Titel nach Hause zu bringen. Wenn man. Mhm. Das war nicht schwer für mich, weil ich habe immer gedacht, dass ich muss immer meine Way of Work weiterzubringen. Also ich bin so, dass wenn ich für Abstieg oder für Gewinnen arbeiten muss, es ist mir egal. Also ich gehe auf den Platz jeden Tag und ich arbeite. Ich trainiere am besten und ich versuche mich immer einen Schritt nach vorne zu bringen, jeden Tag. Es ist egal, ob für das erste Platz oder für den letzten. So in this way kann ich dann immer das Beste für mich rausholen und mich entwickeln. Dann muss man auch das, was ändert, ist ist, was du im Spiel zu tun hast. Zum Beispiel, wenn du für Abstieg spielst, dann für den Abstieg spielst, dann muss man, so weiß man, dass viel zu tun, also im Spiel viel zu tun hat. Ja. Dass du vielleicht viele Paraden machen musst und immer, es ist auch also eigentlich einfach konzentriert zu bleiben, weil du immer was zu tun hast. Wenn du dann zu gewinnen spielst, dann das ändert, weil wahrscheinlich wirst du für 90, 80 Minuten nichts zu tun haben. Du musst einfach nur kommunizieren und sagen, was, so was du siehst. Aber was schwer ist, ist immer konzentriert zu bleiben und im Spiel zu bleiben. Wenn die Konzentration nicht perfekt ist, dann, das kann auch passieren, dass du bekommst einen Schuss, und du musst das halten. Und wenn das in Tor geht, vielleicht verlierst du 1-0 und du bist hinter den ersten für 3 Punkte.
Ja.
So 3 Punkte so hinter so das erste Platz. Das ist, was ändert. Aber das ändert auf den Table, die Tabelle.
Mhm.
Aber das ändert nichts von der Person her.
Ja, ich verstehe. Spannend, aber auf jeden Fall. In der Zeit hast du dann, würde ich mal sagen, auch den größten Erfolg mit der Nationalmannschaft gehabt. Bei der WM seid ihr bis ins Viertelfinale gekommen. Das hat jetzt noch nicht gereicht, um sich jetzt für Olympia zu qualifizieren. Aber wie siehst du da die Entwicklung von der italienischen Frauennationalmannschaft? Hast du da, was habt ihr noch vor? Wo wollt ihr hin? Was glaubst du, ist realistisch?
Wir wollen das Beste von der Situation rauskommen. Immer. Also wir sind eine starke Mannschaft. Wir haben uns technisch und taktisch sehr entwickelt. Auch von der Mentalität her, aber ich glaube meistens von der Mentalität her sind wir weitergekommen. Wir haben viel über die Gruppe, so die Gruppe gearbeitet und wir gehen auf den Platz und wir spielen für den anderen. Also wir spielen nicht für uns selbst, aber wir spielen für die Mannschaft. Und deshalb, obwohl wir auch schwere Momente gelebt haben, dann sind wir immer weitergekommen und wir haben immer eine Lösung gefunden, um das Spiel also zu uns zu bringen. Also mit der Nationalmannschaft haben wir begonnen, uns zu entwickeln, wenn, wie gesagt, die großen Clubs so in Frauenfußball gekommen sind. Und wir haben auch begonnen, in eine spezifische Weg zu trainieren. Mhm. Zu trainieren. Von dort her, dann jeder individuell hat dann das Stück gemacht, um natürlich besser zu werden. Und wenn man für die Mannschaft spielt, ist immer einfacher, Results nach Hause zu bringen. Mhm. Weil es ist nicht nur ein individueller Sport, aber die Mannschaft kann mehr als das, so den Player, so das Spiel machen. Wir haben uns jetzt für die Europameisterschaft nächstes Jahr in England qualifiziert und wir werden natürlich versuchen, die Gruppe weiterzugehen und dann mal schauen, was da rauskommt. Aber natürlich versuchen wir das Beste zu bekommen.
Das hat man auch oft, ich erlebe das noch bei vielen Freunden in Deutschland, ist immer noch das alte Bild von Catenaccio. Die Herrennationalmannschaft, es ist immer so, ja, die liegen nur auf dem Boden rum, die verteidigen, aber jetzt zum Beispiel bei den Herren unter Mancini ist es die beste Mannschaft, lässt sich am schönsten anschauen jetzt auch bei der Europameisterschaft. Wie würdest du den Stil von dem Frauennationalmannschaft beschreiben?
Genau wie den Männern.
Ja?
Genau wie den Männern. Also wir haben keine Angst, nach vorne zu gehen. Mhm. Wir wissen, dass, also wir machen ein starkes Gegenpressing und wir gehen nach vorne, 1-1, wir haben keine Angst davor, weil wir wissen, dass die Verteidiger stark ist. Also man kann so ein starkes Gegenpressing nach vorne machen, wenn man weiß, dass hinter, also die Verteidiger sehr gut sind. Mhm. Und wir machen, also wir heißen diese, also Preventive Marks. Mhm. Also du weißt, dass, also du hast immer zwei Verteidiger für einen Gegenspieler. So du bist niemals 1-1 hinter. Und so, du hast immer die Chance zu gehen, okay, einer von den Verteidigern ist weg, also weil er gedribbelt ist. Du hast immer noch einen, plus Goalkeeper, plus Goalie.
Ja.
Deshalb, du kannst sagen, okay, das ist, also natürlich, die andere Mannschaft muss auch gut sein, den Ball zu den Stürmer zu schießen. Wenn du ein starkes Gegenpressing machst, dann ist es auch schwer für die Mannschaft, einen präzisen Pass zu machen. Und das ist genau, was wir auch in der Nationalmannschaft zu machen versuchen. Und von der Mentalität her ist auch genau das Gleiche. Also wenn du Italien jetzt den Männern, also die Männermannschaft siehst, du siehst, dass die spielen zusammen. Die sind erstmal eine Mannschaft, ein Team, eine Gruppe. Und dann, obwohl das Spiel hart ist, dass die einen schwierigen Moment sind, die finden trotzdem the strength weiterzugehen. Mhm. Und weiterzumachen. Das ist wirklich, wirklich stark.
Ja. Hast du was, was dir besonders gut gefallen hat jetzt in den letzten Wochen? Ein Spieler oder irgendwas? Also ich fand das Belgien-Spiel extrem stark.
Sehr.
Ich bin großer Insigne-Fan. Hast du einen Lieblingsspieler aus der Nationalmannschaft?
Insigne ist wirklich geil. Also technisch super. Und er versucht, also er macht immer das Gleiche, aber du kannst das nicht vorsehen.
Ja.
Also er macht das so gut, dass du kannst nichts machen. Einfach schauen. Ja. Du kannst nichts machen. Und dann, weil Donnarumma ist, was kannst du sagen? Also Donnarumma ist top. Und die Mannschaft ist einfach gut. Ich glaube, dass wir gegen Austrien, wir waren ein bisschen, also wir hatten Glück.
Mhm. Zu passiv auch, oder?
Passiv, aber und wir haben nicht gut gespielt. Wir haben viele Pässe nicht gut gemacht und da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass irgendwas problematisch passieren könnte. Mhm. Aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber da hatte ich Angst. Da habe ich gesagt, vielleicht das geht nicht gut. Aber dann, wenn wir gegen Austria gewonnen haben, dann war ich okay.
Ja.
Alles war.
Also glaubst du auch jetzt Pokal?
Das weiß ich nicht. Also Spanien ist stark und auch Dänemark ist super und ich glaube, das, was für Eriksen passiert ist, es ist auch eine Motivation mehr für den, um zum Ende zu spielen und den Titel zu gewinnen.
Ja.
England ist eine gute Mannschaft, sehr jung und die haben auch keine Angst, nach vorne zu spielen. Fantasie, ne? Die haben Fantasie, die sind kreativ, technisch wirklich stark. Und das Finale ist in Wembley. So,
ja.
Das ist auch eine Motivation, das ist auch eine große Sache für den, nach so in Wembley zu kommen. Also, das ist schon gespannt.
Ja, wird sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Was auch spannend wird, ist, was du denn dann machst, weil wir haben gerade vorhin drüber geredet, du bist jetzt viermal Meister geworden, hast alles erreicht, aber du hast auch schon angekündigt, dass du machst nicht bei Juve weiter. Warum denn eigentlich nicht?
Nach 4 Jahren glaube ich, dass ich hatte das Gefühl, dass irgendwas ändern musste.
Mhm.
Wie vorher gesagt, ich brauche immer neue Herausforderungen. Ich will mich immer einen Schritt nach vorne zu bringen. Und deshalb sowas zu machen, sowas zu machen, muss man auch vom Komfortzone rauskommen.
Mhm.
Und ich glaube, dass jetzt der richtige Moment ist, um diese Entscheidung zu treffen. Irgendwas Neues zu leben.
Ja, ich meine, es waren davor, glaube ich, 4 Vereine in 4 Jahren und jetzt ein Verein 4 Jahre.
Genau.
War schon relativ lang für deine Verhältnisse dann.
Genau, deshalb habe ich mich entschieden, also zu wechseln. Und natürlich war für mich ein großer Schritt, so in für Juventus zu spielen und die Erfahrung und die Titel, die ich nach Hause so gekriegt habe, ja, also die werden immer mit mir bleiben.
Mhm.
Viele Momente, viele Leute, die ich kennengelernt habe. Aber Fußballkarriere ist so und man muss immer bereit sein, um zu wechseln und irgendwas Neues zu face. Wie sagt man aufs Deutsch zu face?
Sich mit was Neuem auseinanderzusetzen?
Zu setzen.
Oder sich etwas, ja, sich mit was auseinanderzusetzen oder sich etwas in einer neuen Herausforderung stellen.
Herausforderung, genau. Und dann das ist, was ich bin, und ich weiß nicht, wie lange ich denn spielen werde. Deshalb will ich von dem Fußball Experience auch das Beste rausnehmen. Deshalb muss man auch manchmal ein bisschen traurig sein, aber an sich gucken und einfach weitermachen.
Also war schon auch eine schwere Entscheidung, oder? Wenn du sagst, ein bisschen traurig sein.
Das ist eine schwere Entscheidung, ja. Weil nach 4 Jahren, man hat, wie gesagt, viel gelebt und viele Leute gelebt. Und wenn du wenn du gut fühlst, dass du sagst, hier fühle ich mich gut, warum soll ich wechseln? Warum? Mhm. Aber dann, also inside, so in dich fühlst du, dass du brauchst irgendwas anderes. Aber also dein Kopf sagt, nee, bleib hier, weil also das ist dein Comfortzone. Du hast deine Wohnung, du musst nicht so keinen Umzug machen. Warum? Also du hast alles, gute Strukturen, du hast 4 Titel gewonnen. Warum? Mhm. Aber dann dein Herz sagt, wenn du was Neues, also wenn du brauchst irgendwas anderes, wechseln, neue Erfahrungen, neue Leute, neue Ziele. Es ist immer gut und eine gute Motivation, neue Ziele zu haben.
Was ist denn dein größtes Ziel oder wo siehst du, wo hast du eine Sache, die du noch unbedingt schaffen willst?
Champions League gewinnen.
Champions League gewinnen?
Genau.
Oh ja, die läuft dann auch bei uns.
Genau.
Wenn du eine Champions League Mannschaft dir aussuchst. Aber das wird wahrscheinlich der Fall sein.
Aber Champions League, ja.
Ja, das ist auch cool. Das finde ich tatsächlich, dann man kann alle Spiele auch auf YouTube angucken. Also wenn ihr das jetzt hier hört, nächstes Jahr YouTube und der Zone, könnt ihr Laura durch die Gegend fliegen sehen. Aber ich wollte eigentlich auch was anderes aus. Ich habe gelesen, das war glaube ich 2017, hat dich Wojciech Szczęsny interviewt, als du nach Juve gekommen bist. Ja. Und dann hast du gesagt, du willst mal den Hugh Güter Parade machen.
Ah, ich muss das noch probieren.
Ja.
Wenn den Interview gemacht habe, dann am Ende hat Juventus hat mir gesagt, du wirst das nicht machen, oder?
Ja.
Warum nicht? Im Training so ein bisschen Spaß zu haben. Nee, vielleicht ist es besser zu machen. Also, okay.
Ja.
Also ich will keine Vertragslösung. Nee, aber ich muss das noch probieren. Leider, die Urlaub sind fertig. Ich könnte das auf dem Strand machen, aber ich habe daran nicht gedacht.
Das würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Vielleicht nicht in einem Champions League-Spiel, aber vielleicht musst du es doch ein paar Mal im Training machen. Ja, es gibt so ein paar Sachen, das sind irgendwie Torhüter immer wieder verrückt. Also er, der dann hier mit den Hacken über den Kopf, für die, die es nicht kennen, gerne mal googeln, wobei das kennt eigentlich jeder. Aber ich kannte auch mal, in Deutschland hat mal ein ungarischer Torwart gespielt, Gábor Király.
Mhm.
Der hat mal in einem Interview gesagt, sein Traum ist, er will einmal einen Ball nicht abwerfen, sondern er will ihn an die Latte werfen und dann zum Mitspieler. Und da hat der Trainer auch gesagt, wenn er das macht, dann wechselt er ihn sofort aus, weil er hat gemeint, er probiert das manchmal im Training und 9-mal klappt es, aber einmal wirft er selber ins Tor rein.
Kann nicht sein.
Warum kommt ihr TorhüterInnen immer auf solche Ideen? Wo kommt das her?
Gute Frage. Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Also ich habe das gesehen. Ich habe Higita gesehen, also um sowas zu machen. Aber ich selber könnte sowas niemals denken.
Hm.
Niemals.
Schon sehr gefährlich, sehr, sehr riskant.
Also erstmal muss ich das Tor verhindern.
Ja.
Also nicht mich selbst ein Tor schießen. So, Keine Ahnung.
Hattest du eigentlich, das habe ich gar nicht gefragt, hattest du in als Kind oder hast du einen Lieblingsverein? Oder weil du vorhin auch gesagt hast, oft Stadien, in denen ihr das gespielt habt, waren ganz leer. Bist du früher irgendwo ins Stadion gegangen, so richtig Tifosa oder sagt man Tifosa auf Italienisch dann? Also,
Tifosa, Nee, eigentlich nicht. Also mein Opa hat immer, so war für Juventus, war Juventus-Fan, aber also ich habe immer gesagt, also Juventus war meine Lieblingsmannschaft, als ich jung war und ich mit meinem Opa, also einfach am Spielen, also weißt du, so gegangen bin. Mhm. Aber ich wollte immer Buffon sein oder Del Piero. aber ich habe immer einfach Fußball geschaut. Also ich habe immer gesagt, ich bin Fußballfan. Es ist mir egal, ob Juventus, Milan, Inter, Roma oder Sassuolo oder Crotone spielt. Also für mich ist egal. Also wenn ich Fußball, wenn es beim Fußball, vom Fußball geht, dann für mich alles ist cool.
Ich hoffe, das wird noch eine Zeit lang so bleiben. Wir werden jetzt auf jeden Fall deinen Weg weiter mitverfolgen und freuen uns schon auf die Champions League Auftritte. Und vielleicht können wir uns ja irgendwann mal in einem halben Jahr oder wenn das dann in die Champions League Endrunde geht oder so, wenn dir das auch Spaß gemacht hat, wieder treffen. Hoffe. Und machen eine Fortsetzung. Fand ich sehr, sehr sympathisch und super spannend, was du alles erzählt hast. Das hat mir jetzt echt große Freude bereitet. Und in erster Linie hoffe ich, dass du gesund bleibst, dass du deine Ziele erreichst und ganz viel Spaß hast noch mit Fußball. Und dann bedanke ich mich jetzt für das Gespräch, auch im Namen von allen ZuhörerInnen. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Und checkt mal auch Laura aus, wenn ihr wissen wollt, wo es dann hingeht. Ich glaube, dann folgt ihr einfach auf Instagram oder Twitter. Da ist sie ganz leicht zu finden. Und da wird das dann bestimmt irgendwann in den nächsten Wochen zu lesen sein, welches Trikot du als nächstes anziehst, oder?
Man kann das nicht sagen. Noch nicht. Man kann das noch nicht sagen. Aber wir werden das bald sagen, natürlich.
Okay.
Das wird publiziert.
Cool. Dann vielen, vielen Dank, Laura.
Vielen Dank. Es tut mir leid für mein Deutsch. Es ist schon lange Zeit, dass ich kein Deutsch mehr rede. Ich habe versucht, mein Bestes. Und danke für das Geduld.
Ich fand das schon sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir über eine Stunde gesprochen, also über eine Stunde. Ich stelle mir das auch schwer vor, wenn man das, du hast das ja, warst 4 Jahre in Deutschland und jetzt aber schon 4 Jahre nicht mehr. Und so viel Übung ist ja dann eigentlich sonst nicht mehr.
Genau.
Und dafür?
Genau.
Chapeau.
Ich habe in Trentino Alto Adige in Südtirol, als ich in Urlaub war, ich konnte mit meinem Onkel Deutsch reden. Also ich habe ein bisschen geübt.
Okay, sehr gut.
Gott sei Dank, nach 24 Jahren kann ich auch mit meinem Onkel kommunizieren. Nee, aber vielen Dank wirklich, das hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Ich hoffe euch auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei Serie Amore.
Funks.